Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 19. Mai 2014 zum Thema Was bedeutet Erfolg im Museum? Zu Gast ist Gerda Riedler, Gastgeberin ist Ursula Rockenschaub.
Guten Abend im Kepler Salon. Schön, dass Sie trotz Sommereinbruch zu uns gefunden haben. Freuen wir uns sehr. Heute geht es ja, oder beziehungsweise heute stellen wir uns die Frage, was eigentlich Erfolg im Museum bedeutet. Bevor ich jetzt meinen Gast, die Frau Dr. Riedler, neben mir vorstelle, möchte ich noch kurz Danke sagen bei den Subventionsgebern der Stadt und dem Land, unseren Sponsoren und unserem Unterstützungsverein der Freunde des Kepler Salon. Ohne diese Unterstützungen wäre es nicht möglich, dass man quasi ohne oder bei freiem Eintritt diese Veranstaltungen hier genießen kann. Weiters darf ich darauf hinweisen, die Herrschaften, die schon öfter da waren, die wissen das, wir zeichnen die Veranstaltung auf, wir machen da Videoaufnahmen, also Audio-Videoaufnahmen und würde ich ersuchen zum Schluss, wenn es Fragen gibt, dass man auf das Mikrofon wartet, dass man das auch mit aufzeichnen kann. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Ursula Rockenschaub, ich habe Kommunikationswissenschaften und Politik studiert und war jetzt über 10 Jahre beim Fernsehen tätig als Redakteurin im aktuellen Dienst. Und vergangenen Oktober habe ich dann quasi die Seite gewechselt und bin seitdem Pressesprecherin bei der Landesrätin Magister Doris Hummer. An meiner Seite darf ich jetzt die Frau Dr. Gerda Riedler begrüßen. Sie ist seit Dezember 2013 die wissenschaftliche Direktorin des Oberösterreichischen Landesmuseums. Sie hat Kunstgeschichte an der Universität Wien studiert und im Fach Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg in Deutschland promoviert. Ihre beruflichen Stationen waren die Neue Galerie der Stadt Linz, dann das Belvedere in Wien, das Festival Steirischer Herbst in Graz und das Kunstmuseum in Stuttgart. Von 2004 bis 2010 hat sie quasi sie hat das Museum eigentlich gegründet, da geht es um das Museum Ritter in Waltenbuch bei Stuttgart, also da war sie dann von 2004 bis 2010 und anschließend war sie dann freie Autorin und Konsulentin für private Kunstsammlungen und eben wie schon erwähnt, seit Dezember 2013 ist jetzt die neue wissenschaftliche Leiterin, Direktorin der Landesmuseen in Österreich. Da wir die Leute nicht mehr lange auf die Folter spannen, okay. Ich darf um Ihren Vortrag bitten. Gut.
Vielen Dank für die Vorstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass besonders viele aus dem Oberösterreichischen Landesmuseum heute da sind. Herzlich willkommen. Wir widmen uns heute der Frage, sagen wir mal der schwierigen Frage, was ist denn Erfolg im Museum? Und das Thema ist für mich als wissenschaftliche Direktorin des Oberösterreichischen Landesmuseums natürlich ein ganz wesentliches und mir ist es da wichtig, auch von Anfang an eine ganz klare Haltung und eine ganz klare Position einzunehmen und auch die Politik und die Trägerschaft einfach auch darauf hinzuweisen, dass wir als Museum einfach auch andere Aufgaben haben, außer nur Ausstellungen machen, was wir gerne tun. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Dingen. Ich habe mich mit dem Thema Erfolg im Museum auch theoretisch beschäftigt in einer wissenschaftlichen Studie, wenn das jemand interessiert. Dieses Buch liegt hier, da geht's aber eigentlich, oder da ging's eigentlich mehr um den Erfolg von privaten Kunstsammlungen, die verstärkt in den letzten 20 Jahren in eigenen Museen an die Öffentlichkeit treten und dadurch eigentlich für öffentliche Museen durchaus, oder sagen wir mal, eine noch nie dagewesene, aber durchaus produktive Konkurrenz darstellen. Ich habe jetzt für das Thema Erfolg einen kleinen Text vorbereitet und möchte gern so 5 Bereiche kurz skizzieren. An erster Stelle, was ist denn überhaupt Erfolg im Museum? Wie kann man das definieren? Dann möchte ich gerne kurz zeigen, dass die Bewertung musealer Arbeit ganz stark zusammenhängt mit der zunehmenden Ökonomisierung von Kultur. Ein dritter Punkt wäre, dass sich eben im Zuge dieser Ökonomisierung Museen immer stärker als Ausstellungshäuser wahrgenommen werden und weniger als museale Einrichtungen. Da kommen dann sozusagen die Besucherzahlen ganz stark ins Spiel. Als vierten Punkt möchte ich ganz kurz mit Ihnen über die musealen Kernaufgaben sprechen und abschließend dann auch noch die Frage stellen, wie oder welche qualitativen Wertmaßstäbe kann man denn anlegen, um museale Arbeit zu bewerten. Dann komme ich zum ersten Punkt, eben der Frage des Erfolgs. In der Betriebswirtschaft ist das ganz einfach. Da wird Erfolg eigentlich allgemein mit dem Erreichen von wirtschaftlichen Zielen definiert und auf den Gewinn reduziert. Der Erfolg eines Unternehmens entscheidet sich eigentlich meist auf der monetären Ebene. Im Museum lässt sich der Erfolg hingegen natürlich nicht auf Gewinnmaximierung beschränken. Das Museum ist eine Non-Profit-Einrichtung und verfolgt qualitativ definierte, mehrdimensionale und komplexe Zielsysteme und kann eben nicht auf so ein klares Ziel wie monetären Gewinn reduziert werden. Ein Museum ist eine Sammlungs- und Ausstellungsinstitution, sie ist eine Forschungseinrichtung, ein Museum ist ein Bewahrungsort für unser kulturelles Erbe und verfügt als Einrichtung kultureller und ästhetischer Bildung über ein ganz breit angelegtes Aufgabenspektrum. Ich möchte gern zu Beginn hier gerne die allgemeingültige Definition, was ein Museum ist und welche Aufgaben es hat. Die meisten von Ihnen werden das kennen, aber kurz skizzieren. Betonen möchte ich dabei, dass der Begriff Museum nicht geschützt ist. Das heißt, jede Kultureinrichtung und jeder Sammler kann sich auch quasi als Museum titulieren. Und die institutionalisierten Vertretungen der Branche, also der Österreichische Museumsbund, der Deutsche Museumsverbund und auch die Schweizer Kollegen, die bemühen sich eigentlich seit vielen Jahren, den Begriff zu schützen und die Aufgaben und den Auftrag von Museen auch gesetzlich zu verankern. Das ist aber noch bis dato nicht gelungen und solange es da keine Rechtsverbindlichkeit gibt, gilt in der deutschsprachigen Museumslandschaft die Definition von ICOM, also vom Internationalen Museumsrat, als verbindlich. Die möchte ich Ihnen ganz kurz vorlesen. Ein Museum ist eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienst der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zu Studien, Bildung und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt schafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt. Die maßgeblichen Faktoren, die also ein Museum ausmachen, sind demnach eine Sammlung von Natur- oder kulturhistorischem Wert, Gemeinnützigkeit, Dauerhaftigkeit und Öffentlichkeit. Und die Aufgaben eines Museums sind sammeln, bewahren, forschen, ausstellen und vermitteln des materiellen und immateriellen Kulturerbes der Menschheit und der Umwelt zum gesellschaftlichen Wohl und zum Zwecke der Bildung, des Studiums und der Unterhaltung. Und es ist ganz interessant, dass das Thema Unterhaltung immer wieder unterschiedlich übersetzt wird. Da liest man oft auch Freude, Spaß und Genuss. Gefällt mir eigentlich besser. Diese Definition macht eigentlich schon klar, dass die Aufgaben eines Museums durchaus vielfältig und reichhaltig sind. Und so vielfältig und reichhaltig, finde ich, sollten dann auch die Qualitäts- und Erfolgsparameter sein, mit denen diese Aufgaben bewertet werden können. Erfolg im Museum wird aber auch von unterschiedlichen Anspruchsgruppen geprägt, denn ein öffentliches Museum hat mehrere Interessensgruppen zu bedienen. Und ich denke, abhängig davon, welche Gruppe man befragt, was denn ein erfolgreiches Museum ist oder wie man Erfolg im Museum definieren kann, kommt man zu ganz unterschiedlichen Antworten. Also wenn wir mal kurz nachdenken, wer diese Interessensgruppen sind, würde ich mal sagen, an erster Stelle Trägerschaft, Politik, staatliche oder kommunale Verwaltungen. Da sind sicherlich Besucherzahlen ausschlaggebend, aber auch Faktoren wie Image, Bedeutung, Positionierung, Renommee, hohe Medienresonanz. Fragt man dann die sehr heterogene Gruppe der Besucher, zu denen gehören auch die noch nicht Besucher oder Multiplikatoren oder auch Schulen beispielsweise, so werden sicherlich andere Faktoren genannt werden. Qualitätvolle Ausstellungsprogramme, interessante Begleitveranstaltungen, ein guter Service im Museum, lange Öffnungszeiten, interessante Publikationen, ein diversifiziertes Kunstvermittlungsangebot, eine gute Atmosphäre im Museum, niedrige Eintrittspreise oder überhaupt freie Preise, Barrierefreiheit etc. Da gibt es eine ganze Fülle von Dingen. Fragt man dann die Mitarbeiter des Museums, werden sie wieder andere Antworten bekommen. Und ich denke da auch abhängig davon, ob sie jetzt einen Kurator, Sammlungsleiter, Sammlungsleiterin, eine Mitarbeiterin der Verwaltung oder jemand fragen, der in der Museumsaufsicht arbeitet. Dann könnte man noch die Gruppe der sogenannten Lieferanten unter Anführungszeichen fragen. Dazu zähle ich Künstler, Galerien, Universitäten oder Firmen, die mit Museen zusammenarbeiten. Und hier spielen wieder andere Faktoren eine Rolle. Ich denke da an Zuverlässigkeit, Liquidität, Renommee oder professionelle Arbeitsbedingungen. Dann gibt es noch die Fördervereine, die Sponsoren, die wird wieder was anderes interessieren. Und für die Gesellschaft allgemein denke ich, dass die Bewahrung des kulturellen Erbes und Bildung und Innovation vielleicht wichtige Faktoren wären. Man kann also, denke ich, sicher sagen, dass der Erfolg von einem Museum auch von der Zufriedenheit der jeweiligen Anspruchsgruppen abhängig ist. Und ich denke, ein erfolgreiches Museum wird daher versuchen, die Bedürfnisse dieser unterschiedlichen Interessensgruppen auch in Einklang zu bringen und eben Ergebnisse zu erzielen, um diese Gruppen auch zu begeistern. Dann komme ich zum zweiten Punkt, wo es eben kurz darum gehen soll, dass das Museum vielfältige Aufgaben hat einerseits und auch unterschiedliche Interessensgruppen zu bedienen hat und der Erfolg dennoch aber meist auf die Besucherzahlen von Ausstellungen reduziert wird. Und ich habe das schon kurz angemerkt, ich denke, das hängt zusammen, dass sich seit gut 2 Jahrzehnten eine Tendenz zur Ökonomisierung von Kultur erkennen lässt. Wir haben früher sehr viel gesprochen von Freiheit der Kunst und von Vielfalt der Kultur. Und heute, denke ich, dominieren eher kunstferne Kriterien die Diskussion, weil heute reden wir viel über Umwegrentabilität und über Kunst und Kultur als Imagefaktor und als Standortfaktor. Und da im Zuge dieser Ökonomisierung, denke ich, sind auch neue Messgrößen aufgetaucht, wie man denn Kulturbetriebe und Museen bewerten kann. Und ich glaube, dass die Messung von Erfolg in Museen oder in Kulturbetrieben heute einen so Stellenwert hat, das kann man auf 3 Trends zurückführen. Und zwar erstens einem gestiegenen akademischen Interesse an der Leistung von Kulturbetrieben und von Museen. Da kommt auch die Disziplin des Kulturmanagements ins Spiel. Dann zweitens mit der Übernahme von Managementpraktiken aus dem For-Profit-Bereich. Und schließlich drittens der Tatsache, dass immer mehr Wirtschaftsunternehmen eben auch in Bereichen aktiv werden, die ursprünglich für Non-Profit-Unternehmen vorbehalten waren. Also, dass sich privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen, die entdecken durchaus oder haben entdeckt eine ganze Reihe von neuen Geschäftsfeldern im Kultur- und Freizeitbereich. Und auf diese Weise entstehen natürlich dann für Museen auch durchaus unerwartete Konkurrenzsituationen. Und einher damit geht auch sozusagen ein verändertes Besucherverhalten, weil sich die Besucher heute in unserer multimedial strukturierten Welt einfach auch viele Wahlmöglichkeiten ihrer Freizeitgestaltung haben. Und so müssen Museen heute auch um die Gunst ihres Publikums werben und sich, denke ich, auch auf eine zunehmende Erlebnisorientierung der Gesellschaft einstellen. Seit der Einführung des Kulturmanagements und der Übernahme betriebswirtschaftlicher Strategien in den Kulturbereich wird auch immer wieder die Frage von Anwendbarkeit von Managementkonzepten diskutiert. Doch ich denke das, oder es ist sicherlich eine Tatsache, wo Sie mir übereinstimmen, dass die gängigen betriebswirtschaftlichen Kennziffern im Museumsbereich eigentlich wirklich weitgehend nutzlos sind, denn die Messfaktoren, die es da im Wirtschaftsbereich gibt, das sind Zahlen, Gewinn, Return on Investment. Das sind eigentlich keine Messfaktoren, die wir im Museum anwenden können, denn wir, denke ich, hätten hier eher Faktoren wie Qualität, Innovation oder beispielsweise Bildungsauftrag. Und das ist einfach sehr schwer vergleichbar. Wichtig ist mir schon aber zu betonen, dass für die Steuerung der Museumsarbeit und der Führung eines Museumsbetriebs durchaus Aspekte der Betriebswirtschaft und des Museumsmanagements absolut notwendig sind. Ein Museum ist heute auch ein moderner Dienstleistungsbetrieb, der eben nicht nur das kulturelle Erbe bewahrt, sondern sich auch im kritischen Dialog mit den gesellschaftlichen Entwicklungen ständig erneuern und aktiv auf neues Besucherverhalten reagieren muss. Und darüber hinaus, denke ich, muss man von einem Museumsbetrieb heute auch erwarten können, dass er in Zeiten begrenzter finanzieller Ressourcen seine Mittel schonend, gezielt und effizient einsetzt. Dann komme ich zum dritten Punkt. Es zeigt sich eben, dass im Zuge dieser Ökonomisierung Museen stärker als Ausstellungshäuser wahrgenommen haben oder vielleicht gibt es auch diesen Druck von außen auf die Museen, sich stärker im Ausstellungswesen zu positionieren. Und da treten eigentlich andere originäre Kernaufgaben stärker in den Hintergrund. Und in der Öffentlichkeit wird eigentlich ein Museum auch durch seine Ausstellungen hauptsächlich wahrgenommen. Und daher denke ich, dass in der Öffentlichkeit auch der Erfolg eines Museums weitgehend von der Aktualität, dem Erscheinungsbild und der Häufigkeit von Dauer- und Sonderausstellungen abhängt. Denn wir alle wissen, dass attraktive und interessante Ausstellungen durchaus auch Besucherströme bewegen können. Qualitativ hochwertige Ausstellungen und flankierende Veranstaltungsprogramme führen auch zu mehr Beachtung in der Presse und erhöhen dadurch das Interesse möglicher Besucher. Das wiederum erhöht die Wertschätzung internationaler Fachleute und hebt das Ansehen der Institution. Das alles wiederum kann sich positiv auf Künstlerkontakte und auf Netzwerke auswirken und führt so langfristig zu einem positiven oder guten Image. Daher ist die Verlagerung auf das Ausstellungsmachen auch eine Verlockung für viele Museen. Doch wir alle wissen, dass die musealen Aufgaben sammeln, bewahren, forschen, vermitteln die Grundlage und die Basis für ein Museum als Hort des kulturellen Erbes sind. Ich möchte noch kurz hinweisen, sozusagen, wie man Besucherzahlen unterschiedlich bewerten kann. Das hat der deutsche Kulturwissenschaftler Werner Heinrichs sehr gut anlässlich eines Symposiums mit dem Thema Machtkultur Gewinn gezeigt. Und zwar und hat dadurch auch auf die Schwierigkeiten in der erfolgreichen Beurteilung von Kunst zur Diskussion gestellt. Denn die eine Fraktion sagt zum Beispiel, eine Ausstellung ist dann erfolgreich, wenn sie von vielen Menschen besucht wird. Also die Quantität ist da das ausschlaggebende Kriterium. Auf der anderen Seite kann es Ausstellungen geben, die quasi ein spezifisches Thema bearbeiten und sich daher vielleicht nur an eine kleine Schicht von Rezipienten wenden. Und trotz niedriger Besucherzahlen kann so eine Ausstellung aber auch wegweisend sein in ihrem Genre und dadurch auch erfolgreich. Das ist sozusagen eine qualitative Bewertung. Wir wissen aber alle, dass das quantitativ Messbare einfach das Naheliegende ist für viele Menschen und daher greifen Kulturpolitiker, aber auch Kuratoren publikumswirksamer Ausstellungen natürlich sehr gern auf diesen Faktor zurück. Und selbstverständlich zählt auch für uns als Museumsleute die Besucherzahlen, ist ein wichtiger Indikator, ob unsere Programme angenommen werden, aber sozusagen es darf einfach nicht der einzige Faktor sein. Und dass eben sozusagen die Bewertung von Qualität von Museumsarbeit hier nicht ausschließlich die Besucherzahlen ausschlaggebend sein muss, da hat der Deutsche Museumsbund sogar eine eigene Resolution herausgegeben und da möchte ich Ihnen ganz kurz 2, 3 Sätze vorlesen. Das ist eine Resolution aus dem Jahr 2005. Der Deutsche Museumsbund oder sagen wir die Fachgruppe der kulturgeschichtlichen Museen und der Kunstmuseen sagt da, gleichrangig neben Ausstellungserfolgen sind die Leistungen im Sammeln, Forschen und Bewahren zu bewerten. Die Besucher erwarten von den Museen, dass sie Originale von hoher Qualität zeigen und wissenschaftlich gesicherte Erläuterungen geben. Museen müssen sich abgrenzen von Einrichtungen, die unterhalten wollen, ohne zu bilden. Nicht alles, was das Publikum anzieht, ist auch gut im Sinne des Informations- und Bildungsauftrages, dem sich die Museen verpflichtet haben. Dann wird auch noch gefordert, dass Besuchszahlen sich nach einem allgemein anerkannten und nachvollziehbaren Verfahren ermittelt werden kann und dass man Zahlen von Museen nur von gleichen Museen vergleichen kann. Das heißt, man kann nicht naturgeschichtliche Zahlen aus naturgeschichtlichen Museen mit Zahlen aus kulturhistorischen Museen vergleichen. Zahlen sagen wenig über die Qualität der individuellen Eindrücke und Erlebnisse der Menschen im Museum. Das Streben nach möglichst hohen Besuchszahlen darf keineswegs die Bemühungen um Qualität beeinträchtigen. Und das ist eigentlich, denke ich, eine Selbstverständlichkeit, weil zweifellos immer an erster Stelle die Qualität der Ausstellungen oder der Qualität der gezeigten Kunstwerke stehen muss. Ja. Das tun wir weg, sonst wird es zu lang. Kommen wir mal kurz zu den Kernaufgaben. Ich habe eingangs schon erwähnt, sozusagen, welche das sind. Und ich denke, es ist wichtig für ein Museum, dass Kernaufgaben eben heute auch bewertet werden. Und ich möchte ganz kurz die verschiedenen Aufgaben beschreiben. Das Problem unter Anführungszeichen dabei ist eben, dass die unterschiedlichen Aufgaben unterschiedlich publikumswirksam nach außen getragen werden können oder ertragreich dargestellt werden können. Ganz kurz zum Thema Sammeln. Die Existenz eines Museums rechtfertigt sich durch seine Sammlung. Das finde ich eigentlich den wichtigsten Satz, weil ein Museum ist kein Ausstellungshaus und auch keine Kunsthalle. Und das Museum sammelt Kunstwerke und Objekte der Vergangenheit und Gegenwart, um sie für die Zukunft zu bewahren. Museen tragen daher eine große Verantwortung für die künstlerische und kulturelle Hinterlassenschaft einer Gesellschaft. Die Arbeit an und mit der Sammlung zählt zu den primären langfristigen Kernaufgaben eines Museums, auch wenn das nach außen hin keine sofort sichtbare und erfolgversprechende Aktivität des Museums darstellt. Das Bewahren von Museumsgut umfasst folgende Aspekte: Vorbeugen, Konservieren bzw. Präparieren und Restaurieren. Das Museum hat für die Konservierung und für die langfristige Pflege der Kunstwerke Sorge zu tragen. Die Objekte müssen sicher in adäquaten Depots gelagert, sie müssen restauratorisch betreut und fachgerecht behandelt werden, um die Sammlung vor Schäden zu schützen. Forschen und Dokumentieren. Die Inventarisierung der Sammlung und ein klares Bekenntnis zum Forschen sind Merkmale für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem kulturellen Erbe. Deshalb sind die Erforschung und die Dokumentation der Objekte eine notwendige Grundaufgabe jeden Museums und durchaus auch ein Qualitätsmerkmal guter Museumssammlungen. Die qualifizierte Erschließung der Sammlung ist ein in der Öffentlichkeit wenig beachtetes Aufgabengebiet, denn der öffentlichkeitswirksame Beitrag der Museen, also das Ausstellen, lässt sich nun einmal kulturpolitisch gewinnbringender vermarkten als die qualifizierte Wahrnehmung der professionellen Aufgaben hinter den Kulissen. Allerdings ist es genau das, sozusagen eben diese wissenschaftliche Arbeit mit den originalen Kunstwerken, dass das Museum von anderen Kultur- und Freizeiteinrichtungen unterscheidet. Ganz kurz noch zum Thema Vermitteln. Die Kunst- und Kulturvermittlung wurde in den letzten Jahren als zentrale Aufgabe eines Museums neu bewertet. Bemühungen, alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten für die Angebote des Museums zu interessieren, sind mehr ins Zentrum der musealen Arbeit gerückt. Ein Museum hat einen ganz klaren Bildungsauftrag, der in Zeiten einer sich ständig verändernden pluralistischen Gesellschaft besondere Bedeutung erlangt. Und in dieser Hinsicht, denke ich, kommt dem Museum auch eine integrative Rolle zu, die neue Konzepte des interkulturellen Lernens erfordert. Bei der Betrachtung dieser musealen Kernaufgaben, und hier bin ich schon beim letzten Punkt, scheint es daher so einen Konflikt zu geben zwischen den langfristigen und weniger publikumswirksamen Aufgaben eines Museums und den kurzfristigen Aufgaben, die mehr der Erlebnisorientierung der Besucher Rechnung tragen, zu geben. Auf der einen Seite steht, wie gesagt, das Sammeln, Bewahren, Forschen und auf der anderen Seite das publikumswirksame Ausstellen und medienwirksame Veranstaltungen. Und innerhalb der Museumsszene gibt es da auch durchaus rege Diskussionen, welche Aufgaben denn da prioritär zu behandeln sind. Und mehrheitlich wird in der Museumsszene natürlich den dauerhaften Aufgaben wie dem Erhalt der und Erweiterung der Sammlung Vorrang gegeben gegenüber den temporären Unterhaltungen. Einigkeit scheint allerdings unter den Fachleuten darüber zu herrschen, dass sich erfolgreiche Museumsarbeit an den Originalobjekten der eigenen Sammlung und am öffentlichen Bildungsauftrag orientieren muss. Weder die Besuchszahlen noch der finanzielle Deckungsgrad können geeignete Kriterien sein, um den Erfolg eines Museums zu definieren. Und Max Hollein, der sehr erfolgreiche österreichische Museumsdirektor in Frankfurt, hat in einem Vortrag einmal gesagt, dass er nicht Besuchermaximierung als Ziel nennt, sondern den Besucher zu einem, Zitat, glücklichen und wissenden Besucher machen möchte. Das ist ein Ziel eigentlich, dem ich mich ganz gerne anschließen würde, doch die Frage stellt sich, wie quantifiziert man oder wie misst man denn so einen glücklichen Besucher oder Besucherzufriedenheit? Und im Zuge meiner wissenschaftlichen Studie habe ich mich eben mit dem Thema Erfolg durchaus intensiv beschäftigt und ich glaube, ich kenne die einschlägige Literatur dazu ganz gut. Und ich muss sagen, dass seit 10 Jahren immer die gleichen Themen und Floskeln auftauchen, nämlich, da lese ich Ihnen kurz vor, dass der Präsident des Deutschen Museumsbunds 2004, damals war das noch Michael Eisenhower, die Museen aufgefordert hat, Zitat, wir müssen der Öffentlichkeit deutlich machen, worin die uns gesellschaftlich übertragenen Aufgaben bestehen, wie sie bewertet werden können und wie weit wir sie erfüllen. Es ist unsere Aufgabe, geeignete qualitative Wertmaßstäbe zu benennen und ihre Beachtung durchzusetzen. Das ist jetzt gut 10 Jahre her und seither ist es den deutschsprachigen Verbänden eigentlich immer noch nicht gelungen, wirklich einheitliche Bewertungsindizien für musealen Erfolg zu definieren. Und ich natürlich gibt es da die große Schwierigkeit, weil die Museumswelt so vielgestaltig ist und es schwierig ist, einen Kriterienkatalog zu finden, der sich quasi auf alle Häuser anwenden lässt. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass Politik und Trägerschaften von Museen Bewertungskriterien fordern. Und ich glaube auch, dass wir durchaus als Museen hier aufpassen müssen, dass Richtlinien für eine Evaluierung der Museumsarbeit nicht von außen an die Museen herangetragen werden. Denn immer mehr privatwirtschaftliche Anbieter entdecken nämlich auch dieses Feld für sich. Und so könnte es durchaus auch passieren, dass angesichts der zunehmenden Mittelknappheit kulturpolitische Entscheidungsträger einseitige und fachfremde Kriterien und Beurteilungsmaßstäbe für die museale Arbeit anwenden und davon vielleicht zukünftig auch dann die Verteilung von Subventionen abhängt. Daher denke ich, sind wir alle, die wir im Museum arbeiten, aufgefordert, darüber nachzudenken, wie wir unsere Leistungen selber darstellen wollen und welche qualitativen Wertmaßstäbe wir da auch anbieten können. Und ich denke, dass wir uns heute eigentlich nicht mehr in so eine ablehnende Haltung begeben können oder zurückziehen können und Kriterien, die sich am Messbaren orientieren, rein als Effekt der Ökonomisierung von Kultur negieren. Das ist nämlich in den letzten Jahren immer so passiert. Und ich bin davon überzeugt, dass die Museen selbst und proaktiv tätig werden müssen, um plausibel darzustellen, was wir tun und vor allem, warum wir unverzichtbar sind. Daher stellen sich für mich folgende Fragen. Wie misst man die Zufriedenheit eines Besuchers oder einer Besucherin? Welche Kennzahlen kann man anwenden, wenn wir Schülerinnen und Schüler bei einer Führung so begeistern, dass sie am Wochenende mit ihren Eltern wieder ins Museum kommen? Wie bewertet man unseren gesellschafts- und bildungspolitischen Auftrag, wenn wir viele Anstrengungen unternehmen, nicht kunstaffine Besucherschichten für unser Museum zu begeistern? Wie beurteilt man heute die wissenschaftliche Bearbeitung von Sammlungsstücken, deren Wert vielleicht erst in der nächsten Generation wirklich geschätzt wird? Wie schätzt man das sich jahrelange Kümmern um Privatsammler ein, damit sie ihre Kollektionen dem eigenen Museum übereignen? Wie misst man die Bewahrung und Restaurierung unseres kulturellen Erbes? Wie bewertet man den umfangreichen Leihverkehr, mit dem wir Stücke unserer Sammlung auf Reisen schicken? Oder welchen Stellenwert haben unsere wissenschaftlichen Publikationen, auch wenn sie nur von einem Bruchteil der Bevölkerung wahrgenommen werden? Das alles sind Fragen, die mich beschäftigen und ich freue mich jetzt auf eine rege Diskussion mit Ihnen und danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke. Herzlichen Dank einmal für den Vortrag. Also Sie haben es selbst angesprochen, sehr viele Fragen haben Sie da jetzt in den Raum gestellt. Hoffen Sie, Deutsch zu verantworten oder haben Sie selbst schon
welche? Schauen wir mal, was kommt.
Vielleicht mal kurz nochmal auf den Vortrag eingehen. Sie haben jetzt sehr viel von Museen, von Erfolg gesprochen, aber Sie haben natürlich auch gesagt, dass es sehr schwierig ist, das Ganze zu messen. Irgendwo muss man es aber messen. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass in Linz oder bei den, nicht nur in Linz, sondern ich glaube, das waren die ganzen 12 Standorte der Museen über 161.000 Besucher im Jahr 2013 waren. Sind das jetzt viele? Sind das wenig? Wie viel geht noch?
Also ich habe den Jahresbericht hier mitgenommen, wenn das jemand interessiert. Wir haben 161.400 Besucher im Jahr 2013. Wir schreiben in diesem Bericht auch, dass das einige Prozentpunkte mehr sind als die Besucher des Jahres 2012. Das heißt, wir machen da selber auch eine Bewertung und sagen, wir sind erfolgreich im letzten Jahr und haben mehrere Besucher. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das Haus zu wenig, um das stellen zu können, aber das ist aber auch nicht das für mich oberste Kriterium, sozusagen die Besucherzahlen immer zu toppen und damit an die Öffentlichkeit zu treten, denn irgendwann können wir das nicht mehr toppen. Und natürlich freuen wir uns, wenn viele Besucher das Haus oder unsere unterschiedlichen Ausstellungen und Museen besuchen, aber es ist nicht das oberste Ziel, die Besucherzahlen jedes Jahr um ein paar Tausend nach oben zu schrauben.
Die Konkurrenz schläft aber nicht, das haben Sie selbst auch gesagt, dass auch viele Private immer wieder herangehen und selbst Museen eröffnen. Wie tritt man denen jetzt gegenüber, wenn man jetzt das Beispiel hier das Oberösterreichische Landesmuseum nimmt?
Wie wir den Privaten heute gegenüber treten.
Interessant, dass ich mache, Sie haben es jetzt erst schon angesprochen, es gibt da viele Fragen, aber...
Also ich denke, das habe ich, glaube ich, auch versucht zu vermitteln, dass ein Museum sich eigentlich über seine Sammlung definiert. Und sozusagen beim Oberösterreichischen Landesmuseum ist die Sammlung so vielfältig. Mhm. Also im Museum Ritter, in dem ich vorher gearbeitet habe, da war das relativ einfach. Das war eine Sammlung zum Thema das Quadrat in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Da konnte man sozusagen ganz schnell eine Marke generieren und quadratisch praktisch Kunst ist da ganz schnell zum geflügelten Wort geworden und da musste man werbetechnisch gar nicht mehr viel übernehmen, weil da wusste jeder, da geht es um die geometrische Abstraktion des 20. und 21. Jahrhunderts. Beim Oberösterreichischen Landesmuseum ist das mit der Marke, denke ich, ein bisschen schwieriger, weil wir so unterschiedliche Sammlungen haben, von der Naturwissenschaft über die, das brauche ich nicht alles sagen, sind ja fast alles Kollegen aus dem Landesmuseum da, aber so eben die Vielfalt dieser Sammlungen lässt sich einfach nicht so einfach mit einer Marke, mit einem Wort transportieren. Deswegen sagen wir, unsere Stärke liegt in der Vielfalt unserer Sammlungen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was Sie mich ursprünglich gefragt haben.
Ich auch nicht. Ja, okay. Gehen wir nur kurz auf die Medien ein. Wie helfen Medien dabei, dass man noch besser das Ganze vermarktet? Ich glaube, das Landesmuseum oder beziehungsweise die Landesgalerie hat ja auch zum Beispiel Sonntagsmusik im Salon. Also man macht ja auch schon andere Sachen im Museum, um, glaube ich, noch mehr Leute hinzubringen. Nicht nur um die Ausstellung, oder das ist sicher ein Teilaspekt, dass noch mehr Leute dann ins Museum gehen. Ist das ein großer Teil davon oder eher ein kleiner?
Also ich glaube, das Oberösterreichische Landesmuseum unternimmt schon sehr viele Dinge, um Menschen einfach für die musealen Angebote zu begeistern. Grundsätzlich ist es immer so, wir wollen natürlich unsere Besucher originär in unsere Ausstellungen bringen, in unsere Sonder- wie auch in unsere Dauerausstellungen. Aber so wie ich es vorhin vielleicht auch gesagt habe, die Erlebnisorientierung hat heute einen großen Stellenwert und natürlich versucht man mit unterschiedlichen Angeboten, Zusatzangeboten, auch spartenübergreifenden Musik, Theater. Also wir haben zurzeit Musik, es gibt zurzeit zur Ausstellung Erster Weltkrieg auch ein Theaterprojekt, es gibt einen Stummfilmabend, also es gibt Film, Klavierbegleitung, es gibt Theater, es gibt Musik. Wir haben eigentlich alle Sparten, die wir zusätzlich zu unseren Ausstellungen anbieten, eben um sozusagen möglichst viele Menschen anzusprechen. Und ich habe jetzt kürzlich einen Vortrag gehört von einem Professor für Kulturmanagement und der erzählt eigentlich am Anfang dieses Vortrages, den habe ich schon zweimal gehört, immer das Gleiche, und zwar wie viel Prozent der Bevölkerung sich für Kunst und Kultur interessieren. Wie viel?
10, 3, 5?
Nein, der Herr Brunhofer hat natürlich recht. Es sind maximal 3 bis 5% der Bevölkerung, die wir als Kultur interessiert bezeichnen können. Das heißt, und das sind Menschen sozusagen, die einmal im Monat eine Kulturveranstaltung besuchen, egal ob das jetzt Theater, Musik oder Museum ist. Also einmal im Monat, das ist schon kulturinteressiert. Und dann gibt es sozusagen noch zwei Gruppen. Da gibt es die große Gruppe der möglichen Besucher oder noch nicht Besucher. Das sind Menschen, das sind die 45%, die kann man erreichen. Die kann man erreichen mit Zusatzangeboten. Und dann gibt es die große Gruppe von 50%, die sich einfach nicht für Kultur interessieren. Und das sagen viele Experten auch. Fokussieren Sie, wenn Sie Kulturarbeiter oder Kulturarbeiterin sind, fokussieren Sie Ihre Arbeit, weil diese 50%, die werden Sie nicht erreichen. Die 45%, die kann man erreichen mit unterschiedlichen Angeboten. Und ich denke, da müssen wir auch alles unternehmen, um solche Menschen auch für museale Angebote zu erreichen.
Also, dass man das noch mehr öffnet, quasi für die breite Masse.
Ich glaube, das tut das Landesmuseum schon seit langem und das werden wir auch in Zukunft weiter so machen.
Gibt es Fragen aus dem Publikum, bitte? Die Diskussion ist eröffnet. Schwierig.
Hat denn wer Ideen, wie man die Zufriedenheit von Besuchern, Besucherinnen messen kann?
Ja, das würde so gehen, wie eigentlich es in der Wirtschaft auch gemacht wird, einfach mit Umfragen. Ja. Ich kann ja für jede Ausstellung oder für jedes Haus genauso mit Umfragebögen, mit Interviews die Zufriedenheit messen. Und so wird es in jedem Wirtschaftsbetrieb gemacht, mit den Kunden, mit den Lieferanten und genauso kann man es mit dem Museum und das statistisch aufbauen. Das ist eigentlich so gesehen eine simple Sache.
Im Grunde, das stimmt, Herr Brunhofer, da haben Sie recht, wenn man es jetzt mal für ein Projekt betrachtet, ist das eine relativ simple Sache. Sie haben Hausnummer 10.000 Besucher, machen eine Schnittmenge und befragen die. Aber wenn wir nach Kriterien suchen, sozusagen, wie wir jährlich am Ende des Jahres unserer Politik und unseren Auftraggebern gegenüber sozusagen rechtfertigen, was wir getan haben, das schaffen wir personell und finanziell gar nicht, jede Ausstellung mit so einer großen Umfrage zu bewerten.
Das ist klar, so ja. Muss Geld. Es wird halt, wenn man wirkliche stichhaltige Ergebnisse haben will, muss man es so machen. Mhm. Und wenn die Politik das erwartet, muss sie ja dafür das Geld ergeben.
Mhm.
So sicher ist es. Mhm. Anders geht es nicht. Mhm.
Ja. Aber da war vorher die Rede davon, dass die Politik rausgehalten wird, oder?
Na, die Politik kann nicht ganz rausgehalten werden, weil die Politik ist unser Finanzgeber, unser Träger und der haben wir auch Rechenschaft abzulegen und das finde ich auch richtig so. Die kann man nicht ganz raushalten.
Ich wollte nur noch mal nachfragen, weil ich das noch nicht verstanden habe. Bitte. Der Herr,
Herr Schulz. Also in meiner mittlerweile fast 30-jährigen Erfahrung, glaube ich, bin ich draufgekommen. Es gibt also gerade in Linz so ein gewisses Publikum, das auf gewisse sinnliche Reize reagiert. Also ich erinnere an unsere Ausstellung über Schokolade, die also wirklich eine Low-Budget-Ausstellung war, die gar nicht allzu viel beworben wurde und wo es dann, wenn ich mich recht erinnere, 30.000 Besucher in kürzester Zeit gegeben hat. Weshalb, ich glaube, es ist damals nicht analysiert worden, aber ich glaube, weil eben mit Schokolade so viel sozusagen verbunden ist im
Drumherum. Da wären wir wieder bei den glücklichen Besuchern, die Sie uns
dass man da gewisse Dinge angesprochen hat, die wir gar nicht zunächst einmal mitbedacht haben. Und ein zweites Beispiel auch, 30.000 Besucher, die wir nie erwartet hätten, eine Ausstellung über Blumen, vor allem in der Kunst, aber auch sonst, in Bad Hall, wo eben auch eigentlich gar keine Werbung da war und trotzdem der Erfolg, also eben offenbar auch, weil man mit Blumen eben vieles, was sozusagen nicht mit Kunst zu tun hat, viel Emotionales, viel, also was sozusagen mit dem Gefühlsleben zu tun hat, verbindet. Und ich glaube, das sollte man vielleicht in der Musealpolitik ein bisschen mehr berücksichtigen. Es ist ja auch in anderen Gebieten, also nicht nur bei der Musik, wenn man daran denkt, dass welche Opernproduktionen zum Beispiel Erfolg haben und welche nicht. Ich glaube, macht dass das sehr viel sozusagen Außerkünstlerisches mitspielt und mitschwingt.
Aber Herr Schultes, das heißt ja sozusagen, dass wir ausschließlich Themen in Ausstellungen bearbeiten sollten, von denen wir ausgehen, sozusagen, das spricht eine breite Masse an. Das spricht aber auch dagegen, dass wir ja auch in unserer Sammlung Künstler präsentieren, zum Beispiel anlässlich Jubiläen, was auch sozusagen zu unserer originären Aufgabe gehört. Wir können nicht nur Themen machen oder wollen nicht nur Themen machen, die großes Interesse vorher ersehen können. Wir haben ja auch andere Aufgaben, eben Sammlungen zu zeigen und solche Dinge.
Aber ich glaube, meine Vordergrund sollte glückliche Besucher stehen, oder?
Bitte? Wie Sie vorhin angesprochen haben. Aber man kann ja, aber vielleicht kann man einen Besucher auch glücklich machen, wenn man ihm was ein anderes Thema anbietet als Schokolade.
Also für mich hängt Erfolgsmessung immer mit Zieldefinition zusammen. Also spricht auch das an, was Sie gesagt haben. Man kann auch ein Nischenprodukt auf den Markt bringen, das vielleicht nicht mit dem Massenphänomen zu messen ist, sondern meiner Erfahrung nach bedarf es zuerst immer klarer Ziele, von denen leitet man dann mit empirischen Methoden die Untersuchung ab und dann hat man klare Ergebnisse und kann den Erfolg sozusagen definieren, mhm. wie auch immer er in dem jeweiligen Fall definiert ist. Mhm. Aber Erfolgsmessung und Zieldefinition sind für mich untrennbar miteinander verbunden.
Aber was machen wir jetzt, wenn die Politik ausschließlich von uns hohe Besucherzahlen erwartet? Ich denke sozusagen, wir als Museen, wir müssen einfach auch unserer Trägerschaft klar machen können, was unsere Aufgaben sind und dass das nicht nur sozusagen in der Generierung von Ausstellungen, in der Erzielung von hohen Besucherzahlen mhm. ist. Also die natürlich sozusagen haben wir selber andere Ziele, aber unsere Trägerschaft erwartet mhm. vielleicht etwas
anderes. Genau, also das zeigt die Erfahrung, wie eben schon auch in der Privatwirtschaft mhm. zahlen und sind natürlich einmal das Einfachste. Das ist das Populärste, das kennt jeder, nachdem wir das Ersten gefragt. Ich darf das sagen, weil ich so gern mit Zahlen arbeite. Sie sind wichtig, aber sie sind natürlich das, an das man als Erstes denkt. Genauso man denkt als Erstes an Besucherbefragungen. Dass es natürlich noch ganz viele andere empirische Methoden der Besucher- und Zufriedenheitsmessung gibt, die sind vielleicht nicht so bekannt, aber die gibt es und die sollte man auch verwenden. Und wenn Sie sagen, natürlich wird als Erster immer nach den Zahlen gefragt, und ich glaube, ich arbeite auch im Landesmuseum, es ist einfach unsere Aufgabe, immer wieder da, so wie Sie heute hier sitzen, aufzuzeigen, dass es eben auch eine breitere Palette gibt der Erfolgsmessung.
Ja, Sie haben die Antwort schon vorweggenommen auf meine Frage. Es wäre nämlich die Frage gewesen, wer definiert eigentlich, was Erfolg im Museum ist? Im Prinzip müsste das ja derjenige definieren, der den Auftrag erteilt und der auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Und auch dem müsste dann bekannt sein oder bewusst sein, dass nicht die Besucherzahlen alleine wesentlicher Auftrag des Museums sind, sondern eben eine Reihe von anderen Aufgaben. Und da muss man auch für die einzelnen Aufgaben die Erfolgskriterien definieren. Und dann kann man eben nicht Besucherzahlen als Erfolgskriterium für die gesamte Museumsarbeit definieren. Das müsste aber eben dann der Politik als Vertreter der Allgemeinheit auch in der Form bewusst sein. Könnte auch in eine Richtung gehen, dass es überhaupt eine Änderung gibt und man vielleicht wirklich nur mehr auf Eventcharakter Interesse hat. Dann würde es sozusagen die Mehrheit oder die Allgemeinheit und repräsentiert durch die Politik sagen, für uns ist das Sammeln und das Bewahren und das Restaurieren für die Zukunft nicht mehr wichtig. Das wäre eine der Konsequenzen daraus, die es hoffentlich nicht gibt, aber das wäre sozusagen die Quintessenz, wenn man als einziges Erfolgskriterium, wesentliches Erfolgskriterium, die Besucheranzahl und den Eventcharakter in den Vordergrund stellt.
Aber das würde nicht der Sinn eines Museums sein. Nein, durchaus nicht.
Ja, man muss aber dann eben der Trägerschaft auch so klar machen, dass das, und vielleicht liegt es auch tatsächlich teilweise an der, ich möchte nicht sagen Unwissenheit, aber und an der unzureichenden Kenntnis, was denn eigentlich Aufgaben eines Museums sind, respektive muss natürlich die Politik auch nach außen hin verkaufen können. Weil wenn sie nur darstellen würden, oder das ist relativ schwierig wahrscheinlich, der Allgemeinheit zu vermitteln, Hauptaufgabe wäre beispielsweise ein Depot zu schaffen für museale Gegenstände. Würde wahrscheinlich alleine auch nicht funktionieren, darum ist es ja auch so eine Gratwanderung, wie weit bezieht man das Publikum mit ein und letzten Endes den Steuerzahler und damit auch den Finanzier im weiteren Sinn. Und wie weit kommt man einfach seinen Aufgaben als Museum nach? Also die Politik spielt hier sicher die wesentliche Rolle, aber auch, wie gesagt, die Erfolgskriterien, die Differenzierung der Erfolgskriterien dürfte ein wesentliches Thema sein.
Bitte.
Also ich glaube, dass es sehr spannend ist, diesen Spagat zwischen den Auftraggebern oder Finanziers und dann auch der Konsument. Ich sprich eher aus der Seite des Konsumenten, wenn ich ins Museum gehe und ich sehe Exponate, die beeindruckend sind, die wissenschaftliche Hintergründe haben, aber die Nähe nicht entsteht. Dann gehe ich zwar nach Hause und weiß, ich habe was Interessantes gesehen, aber meine Wahrnehmung wurde nicht so belebt. Ja, da brauche ich selber schon eine irrsinnige Bereitschaft, mich zu bilden in einem Museum. Und da habe ich mir gedacht, also gerade als Kind oder als junger Mensch, wie ich die ersten Male immer ins Museum gegangen bin, da war es nicht so sehr thematisch, dass es ein Thema war, juhu, ich freue mich drauf, sondern ich gehe durch das Museum und dann ist ein Exponat irgendwie anders dargestellt, dass es mir nahe geht. Natürlich, wie macht man das? Man kann ja nicht immer irgendwie als Treffen von den Leuten, die kommen, aber dass man sagt, man zielt jetzt nicht ein Thema darauf ab, dass es kommerziell wird oder populär angelegt ist, sondern dass man sich einfach überlegt, Exponate so bereitzustellen, dass sie anders wahrgenommen werden, als man es einfach im Museum sonst tun würde. Also es hängt, es steht, es wird bespielt oder.
Sie meinen, dass man es inszeniert, oder was meinen Sie?
Zum Beispiel. Also es gibt einige Beispiele, die im Schlossmuseum was war und also wo junges Publikum auch angesprochen wird. Aber wenn quasi bei jedem Thema Exponate dabei sind, die auf die Sinnlichkeit, die vorhin einmal angesprochen worden ist, egal ob es jetzt eine Schokoladeausstellung oder etwas anderes ist, sondern wo eine Nähe entsteht zwischen dem Exponat und dem Besucher. Weil das ist das, was man mitnimmt, wo man dann empfiehlt und sagt, schau dorthin, da gibt es einfach immer wieder was, das ist anders. Oder das bleibt dann in Erinnerung und als junger Mensch denkt man sich dann irgendwie auch, also es zieht dann eher hin, als wenn man sagt, ja, jetzt, wenn ich nichts sage und da durchgehe, dann fällt es nicht auf, dass ich viel nicht verstehe oder so. Ja? Also dass diese Wissensvermittlung lebendiger und sinnlicher wird. Wie man das macht, ob man das jetzt wirklich inszeniert in Form von Festen oder Lesungen oder so, keine Ahnung. Mhm. Gibt es wahrscheinlich ganz viele verschiedene Sachen, aber dass nicht ein Thema total überbelebt wird, sondern dass es einfach ein paar Exponate gibt, wo man einfach die bleiben, wenn man rausgeht. Dann bin ich als Besucher beseelt oder zufrieden, glücklich. Das ist vorhin einmal gefallen im Zitat, dass ich halt gescheiter und glücklicher heimgehe. Ideal. Und die Finanziers, das ist sowieso immer mit den Personaleinheiten und welche Personaleinheiten werden finanziert und wie sind die ausgelastet? Das wird wahrscheinlich in den Museen auch nicht anders sein. Mhm. Und das ist halt die Frage, inwiefern man dem Genüge tun kann.
Gibt es das in Ihre Häuser oder ist das angedacht oder wie ist
also
das momentan?
Das gibt sicherlich alles, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, weil ich bin überzeugt davon, wenn Sie durchs Schlossmuseum gehen, werden Sie etliche Objekte antreffen, wo die Sie vielleicht emotional, ich glaube, es geht um so ein emotionales Ansprechen, irgendwas. Und es ist sicherlich so, dass Sie andere Dinge ansprechen werden als den Herrn da vorne vielleicht. Und Kunst muss so stark sein, sozusagen, die braucht man nicht inszenieren, die muss sie so treffen. Und aber es gibt das, es gibt sozusagen bei uns im Haus oder im Museum genug Angebote sozusagen im Bereich der Kunstvermittlung, wie man Objekte nahebringen kann oder auch mit zusätzlichen Veranstaltungen. Ich glaube, da tun wir viel dazu, um ihnen so ein Nähegefühl auch zu anzubieten.
Okay. Ja, das ist jetzt eigentlich gesagt worden, was ich sagen wollte. Also, Kultur- und Kunstvermittlung. Und man muss halt dann hingehen, wenn so ein Angebot gemacht wird und dann wird dann das näher gebracht, wenn man es nicht versteht. Ich meine, es ist schon jedem Besucher seine eigene Aufgabe, sich damit auseinanderzusetzen. Und um es besser zu verstehen, wie gesagt, gibt es Kunst- und Kulturvermittlerinnen. Und wegen Inszenierung einer Ausstellung, es wird schon immer so gemacht, es gibt ja auch Ausstellungsarchitekten, die sich sehr wohl Gedanken darüber machen, wie baue ich die Ausstellung auf, um sie besser rüberzubringen und zu vermitteln. Und ich bin überzeugt, wenn ich in eine Ausstellung gehe und die ganze Gruppe da mitnehme, hat jeder vielleicht irgendein anderes Objekt, das ihm anspricht und das ihm dieses Glücksgefühl gibt. Also es ist klar, es gehört gemacht, aber es wird meiner Meinung nach gemacht. Mhm. Nein, es ist irgendwie kommen, wie wenn es nicht geben würde. Mhm. Ja. Aber es gibt dieses Angebot in jedem Museum mit ständig Führungen und meiner Meinung nach ist das genug. Also ich verstehe. Mhm. Ich wollte da nur sagen, einfach nur zum Thema, immer mit Kosten, mit Politik und Besucher, kein Mensch fragt, wie hoch defizitär das Musiktheater ist, wie defizitär irgendwelche Opern oder Schauspielhäuser sind, aber jeder redet immer von defizitär der Museen. Und die ganzen Schauspielhäuser sind ausverkauft und sind defizitär und das ist alles in Ordnung. Also, und ich meine es auch die Politik in dem Sinn, ja. Aber beim Museum, wenn es Defizit ist und nur 50.000 Besucher sind, was ja für Linz eigentlich ja eine Bombenzahl ist, meiner Meinung nach. Wiener Museen haben 100.000 bei zehnfachem Publikum. Da ist alles super. Also ich verstehe eigentlich die Diskussionen nicht. Ne? Die gibt es, ich weiß, das ist ein Problem, aber ich verstehe es nicht.
Also die Diskussion sozusagen um Zahlen in anderen Kulturbetrieben gibt es auch. Also Euro ein Theaterplatz in der Wiener, also ein Sitzplatz in der Wiener Oper subventioniert wird, da gab es auch eine ganz lange Diskussion. Aber ich wollte noch kurz was anderes einwerfen, weil Sie gerade gesagt haben, es gibt eine ganze Menge von Studien, die eigentlich, wo sozusagen Besucherbefragungen stattgefunden haben, was bei einem Museumsbesuch wichtig ist. Und da gibt es ganz klare Ergebnisse eigentlich, dass heutzutage für jemand, der ins Museum geht, sozusagen eine qualitative oder gute Ausstellung nicht mehr ausreicht. Natürlich sind an erster Stelle, werden oft genannt, die Besonderheit der Exponate, aber sofort werden im gleichen Atemzug auch ganz andere Faktoren genannt, eben, dass es eine gute Atmosphäre gibt in dem Museum. Ganz wichtig an oberster Stelle stehen auch positive Begegnungen mit den Menschen, die das Museum repräsentieren. Auch Service, flankierende Serviceeinrichtungen wie ein Museumscafé oder ein toller Shop, das zählt leider heute, also das heißt leider, aber das zählt einfach alles zu einem positiv empfundenen Museumsbesuch, gehört das heute dazu. Man braucht es ja nur selber, sich selber anschauen, wann geht man ins Museum, man geht mit meistens zu zweit. Dann, wenn man an der Kasse freundlich behandelt wird, nett empfangen wird, ist das schon mal positiv, wenn man dann irgendwie noch eine wirklich tolle Führung hat, wo man sich austauscht, wo man irgendwie auf neue Ideen gebracht wird, dann geht man ins Museumscafé, trinkt einen guten Kaffee und dann hat man irgendwie einen schönen Nachmittag. Anders, die Ausstellung ist immer die gleiche. Sie gehen an die Kasse, müssen schon mal eine halbe Stunde an der Kasse warten, dann werden sie irgendwie sagen wir mal, nicht so freundlich behandelt, dann gehen sie die Toiletten, die sind schmutzig und dann haben sie eine Führung, die ihnen vielleicht nicht so gut gefällt und dann gehen sie in den ins Café und werden schlecht bedient oder der Café schlecht. Das sind dann alles Faktoren, die auf das Museum zurückreflektieren, obwohl wir überhaupt nichts dafür können, ob der Café jetzt im Museumscafé gut ist oder schlecht. Aber das beeinflusst alles einen positiven empfundenen Museumsbesuch. Und oft ist es so, das zeigen diese Studien auch ganz deutlich, von den Menschen hängt total viel ab im Museum. Und wenn man sozusagen da nicht gut serviciert wird oder irgendwie keine guten Antworten bekommt oder so, dann wird der Museumsbesuch als negativ gewertet, auch wenn die Ausstellung total toll ist. Und solche Dinge sind mir eigentlich auch ganz wichtig, weil wenn jemand einen Museumsbesuch als positiv empfindet, dann erzählt er das weiter. Und die positive Mundpropaganda ist das Allerwichtigste im Kultur- und Museumsbereich. So viel Geld können wir für Werbung gar nicht ausgeben, wenn sozusagen unsere Besucher zufrieden sind, das weitererzählen und vor allem dann wiederkommen. Das ist das Wichtige, weil sozusagen ein Besucher, der wiederkommt, ist auch jetzt statistisch gesehen einfach auch ein Erfolg. Ja, danke, genau. Das wäre eigentlich ein schöner Abschlusssatz. Aber sozusagen, das wollte ich noch sagen, einfach, dass sozusagen im Museum einfach viele Dinge wie Dienstleistung, Service, Atmosphäre, die Menschen, die dort arbeiten, auch ganz wichtige Faktoren sind, die eben auch den Erfolg eines Hauses ausmachen können.
Ich glaube, da hinten noch eine Frage.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein privater Sammler wie etwa der Herr Essl sehr genau über den Wert seiner Kunstsammlung Bescheid weiß. Wenn man aber auf der anderen Seite die öffentlichen Institutionen, die Museen nimmt, dann arbeiten die meistens sehr verschämt mit dem materiellen Wert ihrer Exponate. Wenn man naturwissenschaftliche Exponate hat, könnte man zum Beispiel sagen, das ist einzigartig, das gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Bei künstlerischen Exponaten gibt es sicher einen möglichen Schätzwert. Wird das der Politik oder der Öffentlichkeit aus Schamgründen verschwiegen oder ist das einfach nicht üblich, dass man hier sozusagen mal aus dem Nähkästchen plaudert und die tatsächlichen Werte, die in solchen Museen lagern und konserviert werden,
veröffentlichen? Sie denken, dass wir sozusagen erfolgreich werden, wenn wir sehr viel, wenn wir einen hohen materiellen Wert in unseren Depots haben?
Wenn Sie zum Beispiel sagen, wir können mit unserer Kunstsammlung, die repräsentiert einen Wert von 300 Millionen Euro, ich sage jetzt eine Hausnummer, dann würde das die Menschen wesentlich oder die Öffentlichkeit wesentlich mehr beeindrucken, als zu sagen, ja, wir haben da unschätzbare Kunstwerke in unserer Sammlung.
Beruhigen.
Es gibt, das ist immer das Problem in unserer Gesellschaft, was keinen Preis hat,
ist nichts wert.
Das hat auch keinen Wert. Das wird vielfach so gesehen. Ich persönlich sehe das nicht so, aber ich fürchte, dass viele der öffentlichen Museen da sehr einen verschämten Zugang
Das, ja, also ich würde ihn vielleicht nicht verschämt nennen, sondern einfach, das ist jetzt für uns kein so Kriterium, sozusagen unsere Sammlungsstücke monetär zu bewerten, weil wir viele Dinge aus der Historie haben und ich glaube, es ist auch schwierig, weil wir haben als Landesmuseum die Aufgabe, sozusagen das kulturelle Erbe Oberösterreichs weitgehend sozusagen darzustellen oder auch zu sammeln. Und dann können wir sagen, ich sage, ich nehme jetzt Ihre Zahl, unsere Sammlung ist 300 Millionen, dann kommt aber die Albertina mit dem Dürerhasen und sagt, ja, das sozusagen, dann geben wir uns wieder in ein Konkurrenzverhältnis sozusagen, wo wir, glaube ich, auch nicht unbedingt gewinnen können, weil der Wert unserer Sammlung, der ist wichtig für unser Haus und für Oberösterreich, aber im Vergleich vielleicht zu Sammlungen anderer Häuser ist es jetzt nicht so bedeutend im Wert und
aber Sie könnten zum Beispiel, weil Kunstwerke im Allgemeinen einen steigenden Wert haben, das könnten Sie der Öffentlichkeit sehr gut verkaufen und sagen, sehen Sie, vor 20 Jahren hatte das einen repräsentiertes, also einen Wert von, einen Schätzwert von 150 Millionen Euro und heute sind es 450 Millionen.
Bitte, ich sage nein, das ist eine gute Idee, die man diskutieren kann.
Ein sehr quantifizierbares Argument, das aber immer sehr verschwiegen und wie ich schon sagte, verschämt behandelt.
Ja, hoffentlich kommt dann die Öffentlichkeit nicht auf den Gang zu sagen, das Oberösterreichische Landesmuseum hat einen Wert von 500 Millionen, das könnten wir ja veräußern und dieses Geld könnten wir sehr gut für Sozialprojekte einsetzen oder sowas. Also, was sind da die Meinungen dazu, Herr Schultes, was sagen Sie?
Vielleicht noch einmal zurückzukommen auf die Ausführungen von dir. Ich komme aus der Kulturvermittlung und unser Ziel ist es natürlich, die Menschen glücklich und vielleicht auch ein bisschen wissend nach Hause, damit sie dann mit mehr Wissen und mehr Glück nach Hause gehen. Das, was natürlich im Museum auch ist und wir als Universalmuseum haben einfach wirklich tausende Objekte. Und ein großes Kriterium und ist natürlich die Selektion. Also auch bei einer Ausstellung, bei einer Sonderausstellung gibt es so viele Objekte, die man nicht in einer klassischen eine Stunde Führung irgendwie behandeln kann. Das heißt, die Selektion ist ganz was Wichtiges und vielleicht auch, also wenn ich das jetzt ganz kurz beschreiben kann, mit welchen Gruppen ich in den letzten zwei Wochen konfrontiert war, zum Beispiel die Unteroffiziersakademie, die Obdachlosen der Caritas und Kunststudenten. Ja. Das heißt, ich brauche Informationen über die Gruppe und vor allen Dingen brauche ich Zeit, um mich auf diese Gruppe einstellen zu können und mir auch wirklich zu überlegen, wenn ich die Führung mache, wie selektiere ich das, was in der Ausstellung vorhanden ist, um wirklich eine gute Führung machen zu können. Und das ist natürlich oft auch das Problem der zeitlichen Ressourcen und gerade wenn es auch darum geht, dass wir Führungspersonal haben, das anders angestellt ist als zum Beispiel auch am Haus, wenn dann eine Stunde Führung mit 1,5 Stunden Zeit oder so ausgeglichen wird, habe ich kaum die Möglichkeit, da wirklich auf die Gruppe richtig zu reagieren und vielleicht sogar noch zu selektieren. Und dieses Andocken an die Gruppe, an ihr vielleicht Wissen, an ihr Umfeld, ist natürlich das, was meiner Meinung nach dann auch die Menschen dann glücklich macht, in dem Sinne, dass sie sich im Museum verankert fühlen, das auch als ihren Platz sehen oder erkennen, gerade wenn es auch um ein Landesmuseum geht und wenn ich als Bewohner sozusagen von des Landes Oberösterreichs, ganz egal aus welcher sozialen Schichtung, Beruf und so weiter ich herauskomme, wenn es der Vermittler schafft, dass er andockt an dem, was der kann, weiß, Interesse hat, dann kann ich es schaffen, dass man von dem dann auch ausgehend sozusagen dann zusätzliches Wissen vermittelt und natürlich auch Glück vermittelt in dem Sinne, dass er auch das Gefühl hat, das Museum ist auch für ihn und ein Platz für ihn. Und das ist aber eine zeitliche Frage, die man als Vermittler kaum zur Verfügung gestellt bekommt. Ja.
Wünsche ich da was schon dazu, oder? Okay. Haben wir das Mikro jetzt? Darf ich kurz den Herrn da hinten und dann bitte.
Also ich wollte mich eigentlich mit meiner Frage jetzt zurückhalten, weil es jetzt Sprung ist wieder zu dem Herrn zurück. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob jemand da direkt replizieren wollte auf das Thema. Sonst könnte ich im Nachhinein die Frage dann auch noch stellen.
Was ich sagen wollte, ist eigentlich nur dazu, wann jemand einmal im Museum ist, um eine Führung zu machen, egal ob das jetzt die Unteroffiziere oder Oberoffiziere sind, dann haben sie eh schon gewonnen. Mhm. Ja? Das ist ja, dann hat man ja schon gewonnen. Es geht ja um die Leute, die nicht drinnen sind, das reingehen. Ja? Die gehen ja ab. Die, was drinnen sind, die sind eh da. Die braucht man nur mehr gut behandeln. Da gehören natürlich viele verschiedene Faktoren dazu. Aber wie bringt man die Leute rein, die noch nie drinnen waren? Und das sind ja die 97%. Ja, und die 3%, die braucht man nicht mehr gut behandeln, aber 97% müssen wir zuerst einmal reinbringen. Und da nutzt die beste Führung nichts, wenn er nicht reingeht. Ja, also es ist, da krankt es ja bei uns. Und das ist einfach eine Vermittlung alleine schon von den Schulen. Das ist eine Vermittlung trotzdem immer wieder von der Politik, die sich eigentlich ja null darum kümmert, dass sowas vermittelt wird, indem sie ja eigentlich ja Schulunterricht abschafft, wie bildnerische Erziehung, wie Musik und so weiter und so fort. Und dort gehört eigentlich angesetzt, um das zu beleben und nicht das Museum. Das macht die Arbeit nicht. Also so sehe ich das.
Nehmen wir mal dazu hin, oder? Bitte,
Steffi. Ja, ich hätte eine vielleicht provokative Frage, die sich jetzt wieder auf die Frage bezieht, ob man sozusagen mit den Sammlungswerten messen kann. Und ich erwarte mir jetzt keine Antwort, aber vielleicht trotzdem zur Frage. Und zwar, ich habe mir die Frage gestellt, ob sich jetzt der Erfolg auch anhand des Renommees messen lässt und ob sich das Renommee sozusagen auch zum Beispiel am Salär der Direktorin des Museums messen lässt. Nämlich in Relation, ich habe gelesen, dass der Herr Schröder, ich glaube, ein Jahressalär hat von 250.000 Euro. Ich vermute jetzt, dass das nicht das identische Salär ist, aber sozusagen die Frage ist eher sozusagen von der anderen Seite zu denken, was die Auftraggeber oder die Politiker bereit sind, für dieses Amt, für diese Aufgabe zu zahlen und ob das der richtige Stellenwert dann ist für das jeweilige Museum.
Ja, was sage ich da jetzt drauf? Also ich glaube nicht, dass das sozusagen die Wertschätzung der Politik gegenüber den Museen sich ausschließlich am Gehalt des Direktors oder der Direktorin messen lässt. Aber es sagt, Sie haben nicht Unrecht, es sagt schon ein bisschen was aus. Aber es gibt auch Theaterintendanten, die wirklich sehr, sehr hohe Saläre haben. Ja, ich weiß auch nicht, sagt, aber ich glaube, es sozusagen an diesem einen Faktor, glaube ich, kann man die Wertschätzung nicht so festmachen.
Jetzt schon nochmal eine Frage eben genau zu diesem Thema Wertsteigerung einer Sammlung. Mhm. Ja, gibt es da schon einen vernünftigen Grund, das eben nicht zu veröffentlichen und nicht transparent zu halten? Immerhin sind es ja Steuergelder, die eingesetzt werden und mit denen aber Werte geschaffen werden und die natürlich über die Jahre auch Wertzuwächse haben. Ja. Das wäre das eine. Und das Zweite, wo ich mir denke, ist mein Gefühl jetzt beim Thema Museum und Besucher. Ich habe den Eindruck, dass die Kulturvermittlung sollte vor der Ausstellung beginnen. Ja. Wenn ich eine Ausstellung gesehen habe und dann den Leuten berichte, was ich dort gesehen, gelernt oder mir angeschaut habe, ja, dann ist die Begeisterung da und sie sagen, ja, das schaue ich mir auch an und gehen hin. Ja. Aber sie erfahren es offenbar vorher, weder durch die Medien noch sonst was in entsprechender Weise aufbereitet, dass sie irgendwie neugierig wurden, um es zu besuchen. Und da vielleicht die Infomaterialien oder was auch immer, eben eine Kulturvermittlung vor dem Ausstellungsbesuch anzusetzen, fände ich, glaube ich, wäre ein ganz wichtiger Ansatz.
Aber mit Kulturvermittlung vor der Ausstellung meinen Sie jetzt eher Presseinformationen oder?
Alle Möglichkeiten oder neue Möglichkeiten auch finden, ja.
Also da haben Sie sicherlich nicht Unrecht, dass sich Informationen über Ausstellungen oft, dass das eine Zeit lang dauert, bis sich das sozusagen verbreitet und irgendwie durchsickert. Da wollen wir auf jeden Fall dagegen steuern und unsere Ausstellungszeiten auch zukünftig ein bisschen länger laufen lassen. Also wenn eine Ausstellung nur 6 bis 8 Wochen läuft, dann ist das einfach eine zu kurze Zeit. Das Wissen kennen wir alle aus unserem eigenen Agieren. Das kriegt man oft nicht mit und das schafft man nicht. Und wir werden auf jeden Fall die Ausstellungsdauer verlängern, um diesen Prozess auch entgegenzuwirken. Das mit dem materiellen Wert von der Sammlung, das muss ich mir ehrlich gesagt nochmal überlegen. Also es macht eigentlich, das machen die öffentlichen Museen eigentlich nicht, sozusagen ihre Werte nach außen tragen, weil ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiß, was das wirklich bringen soll, wenn man einfach sozusagen jedes Jahr sagt, okay, unsere Sammlung hat so und so viel Wertsteigerung erfahren. Das sozusagen unterstützt ja nicht oder das macht unsere Arbeit, die wir leisten, ja nicht wertvoller, wenn unsere Sammlung steigt. Also ich finde, das ist, Sie haben sicherlich recht, dass das was nichts wert ist. Also wenn man nicht weiß, was das wert ist, schätzt man es vielleicht nicht so. Und wenn alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher wissen, dass wir wahnsinnig tolle Werte im Schlossmuseum zeigen, vielleicht wäre das ein Anreizfaktor, ins Museum zu gehen.
Was würde es ändern, zu wissen, was das wert ist? Also das ist die Frage.
Nochmal, Entschuldigung?
Was würde es ändern, wenn wir wissen, was das wert ist? Ne? Ich glaube, irgendwie, meiner Meinung nach, sind wir da am falschen Feld. Weil da sind wir ja wieder bei diesem Evaluierungswahnsinn und eigentlich, dass wir sozusagen radikaler auftreten dagegen, was ist das überhaupt für Wert, Kunst und Kultur? Wie würde die Gesellschaft ausschauen, wenn wir das nicht haben? Natürlich sind wir im Spannungsfeld, ständig zu sagen, so viele und so viele Besucherinnen sind da. Und die Diskussion ist eigentlich eine ganz andere, die man natürlich nicht breit führen kann, sondern was ist das für ein Wert, das bewahrt wird. Noch dazu ist ja Kunsterfahrung aus meiner Sicht immer eine ganz persönliche Geschichte. Wie du es angesprochen hast oder Sie auch gesagt haben, das ist ja den Anspruch des anderen. Und also sozusagen den Begriff des Glücks, ich freue mich natürlich auch, wenn ich glücklich bin und in einer Ausstellung, aber ich freue mich ja mittlerweile darüber, wenn ich irritiert bin. Das ist ja eigentlich eine viel wichtigere Qualität, wenn ich irritiert bin, von einer Ausstellung irritiert weggehe, weil dann startet ja der Prozess eigentlich.
Mhm. Also müssen wir öfter provozieren, eigentlich im Museum, um zu irritieren.
Es ist nicht unbedingt Provokation, was ich damit meine, sondern einfach irgendwie, wenn Fragen ausbrechen, das ist der Punkt. Natürlich wird was hervorgerufen, aber nicht durch Provokation per se. Und nur kurz zum Begriff defizitär. Ich glaube, wir müssen uns auch verabschieden, zu so einem Kunst- und Kulturbereich das als defizitär zu bezeichnen. Das ist einfach so. Es ist nicht defizitär, wenn der Sitzplatz sozusagen mit 800 Euro unterstützt wird. Das ist einfach so. Ja, ich weiß schon. Ja.
Bitte, wer war der nächste?
Also ich denke mir, es ist grundsätzlich natürlich eine berechtigte Fragestellung, wieso ökonomische Werte einer Sammlung, vor allem staatlicher Sammlungen, respektive öffentlicher Museen, nicht veröffentlicht werden, weil einerseits an Steuergelder, andererseits ist es auch was, was nach außen hin positiv eigentlich wirken könnte. Andererseits ist das ja ein zweischneidiges Schwert, weil man unterwirft sie durch eine Bewertung, einer ökonomischen Bewertung der Sammlung wieder am ganz eigenen Markt, und zwar dem Kunstmarkt. Und ich glaube, gerade öffentliche Museen dürfen ruhig den Auftrag haben, abseits eines Kunstmarktes zu agieren und Dinge wie Performance-Kunst oder Perception Art oder Performance-Kunst oder digitale Kunst oder ähnliches fördern, die vielleicht im Kunstmarkt gar nicht so das Ansehen erlangt haben und vielleicht auch nicht erlangen werden. Also sprich, ein Newman ist immer noch weniger wert als ein Damien Hirst, und trotzdem ist jedes Museum genauso froh, dessen Videos in der Sammlung zu haben, und kann auch die Öffentlichkeit darüber froh sein, damit dann konfrontiert zu werden in Ausstellungen. Daher kann es ein zusätzliches Maß sein, an dem man Museen messen kann. Aber ich glaube, das kippt sehr schnell. Das ist einfach, glaube ich, ein Problem dabei.
Ich möchte nur ganz kurz einwerfen, dass wir sozusagen am aktuellen Kunstmarkt sowieso nicht partizipieren können. Kein öffentliches Museum kann das, weil wir überhaupt keinen Etat dafür haben. Das ist das eine. Und natürlich sozusagen, welche Art von Kunst oder welche Art von Objekten man sammelt, hängt natürlich immer auch mit der Sammlungsstrategie zusammen und mit dem sozusagen, was das Museum ausmacht. Aber mich würde sehr interessieren, was der Herr Dr. Schultes, der lange bei unserem Haus arbeitet und Sammlungsleiter ist, über die monetäre Bewertung von unserer Sammlung zu sagen hat.
Also es kommt ganz bestimmt keine Zahl. Ich wollte eigentlich sagen, es gibt einen ideellen Wert und einen materiellen Wert, und wir sind an sich weder ein Auktionshaus noch ein Kunsthandel. Also das sage ich auch immer den Leuten, die zu uns kommen, die immer als erstes wissen wollen, was ist mein Kunstwerk wert. Also das gehört eben leider oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, auch zu unseren Aufgaben. Es kommt halt immer wieder jemand und lässt seine Sachen anschauen in der Hoffnung, er hat also da einen unentdeckten Picasso oder irgend sowas. Der ideelle Wert und der materielle Wert, der Handelswert können ganz extrem auseinandergehen. Denken Sie zum Beispiel an den Mann mit dem Goldhelm, einstmals Rembrandt, einstmals Kultgegenstand sondergleichen, berühmt wie die Mona Lisa, und jetzt geht jede Gruppe dran vorbei, als ob das Bild nicht dort hängen würde. Also es kann ein Bild binnen kürzester Zeit, allein dadurch, dass sich die Bewertung durch die Kunstgeschichte oder anderes ändert, vollkommen ins Gegenteil kippen. Und deshalb weigern wir uns eigentlich wirklich, mit solchen Dingen zu arbeiten. Natürlich, wenn ein Kunstwerk in eine Ausstellung kommt, muss ein Wert angegeben werden. Das ist völlig klar. Aber sagen Sie mir, wonach bemessen Sie den Wert vom Dürerhasen? Das ist ein rein aus der Luft gegriffener Wert, den jeder sicher anders angeben wird. Der Dürerhase ist ein völlig einmaliges Werk, mit keinem anderen Dürer vergleichbar. Ein ähnliches Werk ist nie im Kunsthandel aufgetaucht, wird auch wahrscheinlich nie wieder auftauchen. Und ähnliche Dinge haben wir bei uns im Museum auch. Der Hallstätter Halsring ist an sich, es tauchen gelegentlich Sachen aus der Hallstattzeit auf, aber weit nicht von der Bedeutung. Wie wollen Sie den beziffern? Für uns ist er rein ideell, ist das das Spitzenwerk der Hallstattzeit, wird auch in der Ausstellung, die kommen wird, sicher einen Spitzenplatz haben, aber der materielle Wert ist eigentlich belanglos. Also für uns, für die Sammlungsleiter, für die Wissenschaft.
Da hinten war noch mal. Ich möchte nur einmal betonen, dass ich, nur weil du das vorhin so beschrieben hast, heißt das nicht, dass das nicht schon passiert oder passiert ist. Also mir ist sowas bewusst, wie viel passiert und wie viel inszeniert wird. Und ich finde es auch großartig. Ja. die Sache mit dem ideellen Wert ist einfach, wenn ich das als Besucher, besonders als junger Besucher, gar nicht weiß, Dürer Hase oder so, und mir das auch nicht gesagt wird in der Schule schon, dann weiß ich gar nicht, was ich da schaue. Und dann wird man selbst bei einer Kulturvermittlerin, wird man es halt erzählt, was ich da sehe, aber wenn die Sensibilität in der Schule nicht passiert ist, bin ich stumpfer als Kind, wenn ich da reingehe. Also da passiert einfach in den Schulen weniger als früher, glaube ich. Und diese Sache ist schon, also etwas zu kultivieren und die Leute zu öffnen in der Sensibilität, das ist ja eigentlich der Auftrag, der vorher passieren müsste, wo quasi die Museen Botschafter brauchen an den Schulen, und das wären die Lehrer. Und es heißt ja Kunst und Kultur und nicht Kunst und Wertigkeit oder Kunst und Kommerzhaus, sondern Kunst und Kulturhaus. Und das ist ja das, was beim Land schwieriger durchzusetzen ist, dass man sagt, der Wert liegt eben nicht im Euro, sondern im Bewusstsein und im Kultivieren von wie erlebe ich was, wie macht man das? Und da ist es schon stumpfer geworden, auch wenn die Museen belebter sind.
Darf ich da kurz vielleicht zu fragen, welche Erfahrung gibt es da jetzt von Schulen? Also man hört, dass weniger Schulen jetzt in die Museen gehen. Stimmt das?
Das stimmt sicherlich nicht. Es ist eher so, dass in der Schule sozusagen die kreativen Fächer und das zurückgenommen wird. Aber die Schulen, da haben sie sicherlich noch mehr Erfahrung. Es kommen nicht weniger Schulen ins Museum. Also eher im Gegenteil. Vor,
der Besuch gewährleistet, dass Schüler in die Museen gehen.
Das hängt natürlich aber immer auch von den sozusagen aktiven Lehrerinnen und Lehrern ab, weil es bedeutet natürlich auch sozusagen einen gewissen Aufwand, sowas zu organisieren, vor allem wenn man jetzt nicht in Linz angesiedelt ist, sondern irgendwo in Oberösterreich, und da braucht es schon sozusagen diese aktiven Lehrerinnen und Lehrer, denen das auch was wert ist.
Aber Ihnen wird nicht auffallen, dass es weniger wird?
Nein.
Okay. Gibt's noch bitte?
Ja, doch eine kleine Anmerkung zu der von mir ausgelösten Diskussion. Natürlich, der ideelle Wert ist zu diskutieren, aber das ist für die 5% der Menschen, die ohne dies ins Museum gehen. Und es geht ja darum, die restlichen 95% anzusprechen. Und wenn heute wieder irgendwo ein großes Kunstwerk um 200 Millionen Euro verkauft wird, oder versteigert wird, dann macht das ein besonderes Medieninteresse, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einige Menschen von diesen 95%, die sonst nicht reingehen würden, plötzlich Interesse dafür bekommen, und das wäre es ja an sich auch schon wert, dass man hier einmal ein bisschen
aktiv wird. Wir werden drüber nachdenken, oder?
Ich bin hier der Außenseiter. Ich fürchte, es spielt hier ein bisschen Inzucht unter lauter Museumsangehörigen statt. Und darum versuche ich hier als bewusster Provokateur einmal Feuer zu legen.
Gelingt es? Ja. Bitte geben Sie es mir weiter. Es ist egal.
Ich würde Sie ersuchen, dass Sie mal Stellung nehmen zu meiner Provokation.
Ich finde es jetzt gar nicht so provokant, Ihre Stellungnahme. Ja,
wenn ich noch eine Frage stellen dürfte, ist Ihnen als wissenschaftliche Leiterin dieser materielle Wert, den ich zuerst angesprochen habe, bewusst? Sie haben sicher eine gute Inventarliste.
Also wir haben 18.
Steht dahinter nicht, ja. Wie viel Euro das ausmacht.
Wir haben 18 Millionen Objekte im Oberösterreichischen Landesmuseum. Das ist schon ganz schön viel. Und Sie können jetzt nicht von mir verlangen, nach 5 Monaten, dass ich sozusagen alle Objekte kenne und den Werk und den Wert dahinter. Wir haben selbstverständlich ein Inventarisierungsprogramm, obwohl Sie auch verstehen werden, dass alle 18 Millionen Objekte noch nicht digitalisiert und eingegeben sind. Aber man könnte das durchaus, diesen Wert, das ist aber so, wie es der Herr Dr. Schultes gesagt hat, der Ankaufswert zu dem Zeitpunkt, in dem zu dem das Werk in das Museum kam. Also wenn wir jetzt der Hallstattring, ich weiß nicht, wann kam der ins Haus? Im 19. Jahrhundert. Dann ist auch schon wirklich schon mal sehr schwierig für uns sozusagen den aktuellen Wert dieses Objekts, das wirklich einmalig ist, jetzt zu bestimmen. Da
bei den Eurofightern ist es der Öffentlichkeit bewusst, was sie gekostet haben. Beim berühmten Hasen von Dürer nicht. Das ist das, was mich ein bisschen stört, was mich zu meiner Provokation veranlasst hat.
Aber Sie, ich muss schon einmal kurz noch was sagen, Sie haben schon recht, irgendwie sozusagen, es wird so viel über den Wert von Kunst und speziell von zeitgenössischer Kunst, das ist ein richtiger Hype, wenn man sieht, wie in den letzten Jahren die Auktionsergebnisse immer weiter in die Höhe gegangen sind und welches großes mediales Interesse das hervorgerufen hat an den Kunstwerken, aber auch und noch mehr an den Menschen, die das ersteigert haben, das muss man auch sehen. Und deswegen ist sozusagen diese ganze Sammler-Community quasi auch in den letzten Jahren so interessant und so groß geworden. Aber das, wir müssen darüber nachdenken. Reden wir vielleicht in einem Jahr nochmal drüber.
Ja, also ich würde gern von dem Wert ein bisschen wegkommen und auch ein bisschen den Eindruck relativieren, dass das Museum noch immer eine so abgehobene, elitäre Einrichtung sei, wo nur 3-5% der Bevölkerung dieses Haus aufsuchen. Also in unserer Erfahrung ist es so, dass sich zum Beispiel durch Schulklassen da auch schon sehr viel verändert. Dass die schönste Erfahrung für uns in der Kulturvermittlung ist natürlich, wenn wir Schüler, die im Rahmen einer Schülerführung bei uns im Museum waren, dann noch einmal treffen mit ihren Eltern. Die sagen, sie waren so begeistert, dass sie jetzt mit ihren Eltern auch ins Museum gekommen sind. Passiert uns auch. Und ich glaube, dass da schon in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel geschehen ist, sich zu öffnen für breitere Bevölkerungsschichten. Wir haben zum Beispiel Familiensonntage, wo wir auch Gruppen erreichen, die vielleicht vorher nicht ins Museum gekommen wären. Wir haben neue Vermittlungsformate. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, um vielleicht noch einmal auf das zurückzukommen mit dem Inszenieren, dass natürlich Besucher ganz verschieden sind. Es gibt Besucher, die sind eher sinnlich orientiert. Die wollen zum Beispiel gern auch etwas angreifen, Objekte auch haptisch genießen. Die wollen zum Beispiel auch sich verkleiden, gibt es auch. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir zum Beispiel Kinderstationen im Museum haben, uns die Erfahrung zeigt, dass das nicht nur von Kindern angenommen wird, sondern dass da Erwachsene genauso sich für das interessieren, wie zum Beispiel Objekte ganz einfach erklärt werden. Das ist für Menschen allen Alters interessant und es gibt ja ganz unterschiedliche Besuchertypen. Es gibt Leute, die zum Beispiel Experimente machen wollen. Das betrifft jetzt weniger die Kunst, aber eher zum Beispiel in der Kulturgeschichte oder zum Beispiel haben wir auch schon eingesetzt Rollenspiele. Wir hatten da zum Beispiel einmal, was sehr gut funktioniert hat, eine Art Glücksrad und da konnte man durch die Schicksal sozusagen eine Person übernehmen, eine Rolle in der Zeit um 1600. Wir haben uns gedacht, das ist eher was für Kinder. Ich verwandle mich jetzt durch die Kraft des Schicksals, also sozusagen, wie es ja früher war. Man ist durch die Geburt in eine Gesellschaftsgruppe hineingewachsen. Man wird Kaiser oder Bettler oder Bürger. Das haben die Erwachsenen und die älteren Besucher genauso begeistert angenommen. Ich glaube, die Herausforderung für uns ist da jetzt nicht ins Beliebige zu verkommen, in Entertainment, sondern diese durchaus spielerischen Zugänge mit intelligenten Inhalten, mit wissenschaftlich fundierten Inhalten zu verbinden. Und das ist auch eine ständige Herausforderung fürs Museum.
Genau zu diesem Thema kann ich ein Beispiel bringen. Ich habe wie der nackte Mann im Lentos zu sehen war, habe ich teilgenommen an einem viertägigen Workshop. Das hat geheißen Jung, Alt, Nackt. Und es waren leider Gottes nicht so viele Ältere, die sich da getraut haben, aber doch einige. Und Jugendliche von 18 Jahren. Und wir haben dieses Thema Jung, Alt, Nackt von verschiedenen Bereichen bearbeitet oder auch begriffen. Wir sind immer wieder in die Ausstellung gegangen und haben etwas nachgestellt oder haben etwas also begriffen anhand der Kunstwerke. Und das war so eine tolle Arbeit, dass alle nachher gesagt haben, warum geht das nicht weiter? Wir waren so begeistert, sowas kann ich nur empfehlen. Das war wirklich einzigartig. Und ich denke sehr oft an dieses Erleben da zurück. Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass wir, wenn wir im Saal waren, wir konnten dort auch lachen und wir konnten dieses Ding darstellen, ohne dass wir gerügt worden sind von dem Aufseher und sagen, psch, psch, psch. Und also es war eine sinnliche und doch auch geistige Auseinandersetzung. Und was mich heute am Museumsbetrieb sehr irritiert, ist, dass man in einen sakralen Raum kommt und ehrfürchtig und dass man darf nicht einmal vielleicht mit seiner Begleitung ein bisschen lauter diskutieren oder so. Das ist schon hemmend für Besucher, die, ich weiß es nicht, ich empfinde es halt so. Aber danke, das war mein Beitrag.
Also ich glaube nicht, dass man bei uns nicht lachen und sich unterhalten darf, also ganz sogar im Gegenteil, sogar verkleiden können sie sich bei uns. Nein, es ist ja auch erwünscht sozusagen, in der Reflexion und im Gespräch miteinander entsteht ja auch viel. Also ich glaube, die Zeiten, wo man im Museum so ganz ruhig und ehrfürchtig allein durch die Hallen wandelt, die gibt es heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. In der Albert beim Dürerhasen vielleicht, genau.
Haben wir noch eine Schlussfrage?
Ja.
Ich
hätte einfach nur eine kurze Anmerkung, weil mir das schon ganz besonders gut gefällt, Ihre Anregungen da zum Thema. Es scheint ja so, dass wir in einer Zeit leben, in der irgendwie nur das Spezielle, das Besondere, das Außergewöhnliche irgendwie wichtig ist, zählt, auf das man hinarbeitet, also sozusagen eine zeitliche und eine räumliche Verknappung dann auch stattfinden muss. Und das ist natürlich jetzt problematisch, ja, wenn man eine Dauerausstellung hat. Ja, vielleicht sollte man einfach den Ring von Hallstatt nicht in der Dauerausstellung zeigen, sondern einmal nur in 10 Jahren für 3 Wochen. Ja.
Das ist das Grundproblem.
Ich glaube, einmal noch bitte.
Meld mich schon wieder. Ich hatte als junger Bursche den unsäglichen Drang, einmal in eine Ritterrüstung schlüpfen zu dürfen. Und da sind wir eben mit der Schulklasse ins Landesmuseum gekommen und da war natürlich das Berühren dieser Rüstungen verboten, weil der Schweiß ja den Rost provoziert. Aber es wäre doch einmal für junge Männer, kann ich mir vorstellen, durchaus interessant, in diese Ritterrüstungen schlüpfen zu dürfen.
Aber da gibt es ja nicht Ritterfest,
ehrlich. Sozusagen, diese ganzen Exponate einmal aktiv werden zu lassen, aufleben zu lassen. Und nicht nur verboten. Der Ausdruck sakral wurde heute schon einmal in diesem Raum verwendet und das ist mir damals so erschienen, es ist ein geheiligtes Objekt, das man als gewöhnlich Sterblicher nicht berühren darf. Und ich glaube, es geht darum, dass man diese Hemmschwelle abbauen sollte. Das wäre mein persönliches Anliegen. Dankeschön.
Bitte, haben wir noch eine Frage? Geht sie nur auf?
Unser Restaurator kommt gerade zurück, ja.
So,
das ist unser Restaurator, der kommt gerade zurück, der könnte es gleich beantworten.
Ah, okay.
Die Verbindung so mit der Ritterrüstung fällt mir ein, es ist das Stichwort Irritation, Provokation. Mir kommt einfach auch in Linz die Werbung fürs Museum einfach zu brav vor. Also ich glaube, man könnte den Linzern und Linzerinnen wesentlich mehr zutrauen und mutiger und provokativer gehen. Warum sollte nicht der Ritter in der Ritterrüstung durch Linz marschieren und die Infozettel verteilen etc. etc., was auch immer. Ja.
Gute Idee. Vom Werbefachmann. Gibt's noch eine Anregung? Haben wir noch ein paar Rittervorschläge?
Eine Minute haben wir noch, oder?
Haben wir noch einen Ritter?
Na, eine Minute haben wir noch, oder?
Ja, genau.
Ein Thema, das mich schon öfters beschäftigt hat, ich sag's einfach, die Öffnungszeiten sind vielleicht auch eine Sache, die durchaus auch Publikumzugang verschaffen könnten. die jetzt aus verschiedenen Gründen die Möglichkeit nicht haben, aber durchaus das Interesse hätten. Also gerade während der Woche ist natürlich, ich glaube 18 Uhr oder so jetzt momentan, ist relativ schwierig, dass man da während der Woche überhaupt die Möglichkeit hat, wenn man nicht gerade bei Tag Zeit hat, überhaupt in das Museum zu kommen.
Das stimmt sozusagen, für berufstätige Menschen sind unsere Öffnungszeiten 9 bis 18 Uhr während der Woche relativ schwierig. Ich muss Ihnen aber sagen, dass es in ganz Linz in allen Häusern den langen Donnerstag gibt. Da ist bis 21 Uhr offen, immer. Aber ehrlich gesagt, wir haben erst kürzlich sozusagen uns die Zahlen ganz genau angeschaut, was den langen Donnerstag betrifft. Es kommt fast niemand. Sie sind am Donnerstag am Abend wirklich ganz alleine im Museum. Also das ist auch ein guter Anlass, wenn man alleine durch die Hallen sakralt. Dann ist der Donnerstagabend, da ist wirklich, da, das wird nicht gut angenommen. Sehr schade. Mhm. Sie meinen, wir sollten mehrere Abendöffnungen für die Berufstätigen anbieten.
Aber vielleicht sollte man einen Ritter durch die Stadt schicken und der das verkündet, dass jetzt am Donnerstag länger offen ist. Aber ich glaube, das macht schwierig, oder jeden recht zu machen. Und
ja, aber ich meine, sozusagen über Öffnungszeiten oder sowas muss man nachdenken. Ja.
Danke. Bitte.
Ich bin ein wirklich Außenstehender und rufe mir das mit Interesse an. Ich höre da den Ritter, der marschieren soll. Ich höre, dass ich das Museum erleben will. Ich höre, dass ich möglicherweise eine Wertsteigerung in der Öffentlichkeitsarbeit nutzen könnte. Wer macht denn Ihr Marketing?
Wer in Persona oder was meinen Sie?
Wer in Persona? Gibt es eine Abteilung, die sich damit beschäftigt?
Wir haben eine ganz
interessante Marketingansätze, wo man sich ja genau dieser 95% der Leute widmen könnte. Ich weiß nicht, passiert das in einem
Selbstverständlich.
Beseelte Menschen, so wie ich das also, hier fühle.
Ich habe zwar immer sozusagen von diesen wissenschaftlichen Kernaufgaben gesprochen, aber in einem Museum sozusagen, ein Museum ist auch ein Wirtschaftsbetrieb, wir haben selbstverständlich eine Marketingabteilung mit, jetzt muss ich gerade mal zählen, 6, 7 Mitarbeiterinnen. Also es gibt eine große Abteilung und da passiert auch ganz viel sozusagen die Publizität für das, was wir tun und um das nach außen zu tragen, da arbeitet eine ganze Abteilung dran. Das gibt es bei uns.
Aber in jedem Haus. Land direkt, oder?
Nein, das ist eine eigene Abteilung im Museum.
Bitte, jetzt haben wir dann die letzte Frage.
Ich spreche jetzt ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich bin unlängst im Landesmuseum gewesen und habe mir entscheiden müssen, gehe ich ins Museum oder lasse ich es. Und stehe in der Foyer unten und lasse irgendwie das so auf mich wirken und ich habe keine Ahnung, wie lang ist die Ausstellung, die ich mir anschauen möchte. Also ich gehe hauptsächlich alleine ins Museum. Ich gehe nie in Gruppen oder so. Und es gibt Atmosphären, die mir Hemmschwellen geben und es gibt einladende Situationen. Und ich habe mich damals entschieden, ich gehe nicht. Ich weiß aber nicht genau, warum. Also es war nicht
Wo waren Sie Zeit. Denn? In der Landesgalerie, im Schlossmuseum, im Biologiezentrum, im Stelzhammerhaus, im Kopinhaus?
Also in der Museumstraße.
In der Landesgalerie.
In der Landesgalerie, danke. Und es gab zwei Ausstellungen, die man anschauen wollte. Und ich bin dann abgezogen und habe mir einfach gedacht, ja, es zieht mich nicht hinein. Ich habe nicht genug Vorwissen, ich habe mir eigentlich nicht eingeladen gefühlt, einfach da reinzurutschen und reinzuschauen. Oder so, sondern da habe ich das Gefühl, ich muss mir schon Zeit nehmen, ich muss mir auch irgendwie Wissen mitnehmen und einfach das auf mich wirken zu lassen, habe ich mich nicht eingeladen gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und bin dann gegangen. Ich glaube, ich bin dann in Kepler schon angegangen.
Ah, das war das Schlusswort.
Nein, ich möchte nur ganz kurz abschließend darauf antworten. Natürlich, wenn man heute ein neues Museumsgebäude bauen würde, dann würde man sehr viel Wert darauf legen und darauf achten, sozusagen, wie das Eingangsfoyer gestaltet ist, dass das freundlich offen ist, dass man da keine Schwelle irgendwie aufbaut. In der Museumstraße ist das natürlich schwierig, weil das ist ein Gebäude aus 1800 noch was und das sind einfach sozusagen bauliche Gegebenheiten und das ist wirklich sehr schwierig und ich kann das auch nachvollziehen. Wenn man reinkommt, hat man zuerst mal die Treppe und bis man darauf kommt, aber wir sind dabei und machen uns sehr viele Gedanken, wie auch die Landesgalerie sozusagen auch für...
Aber das ist ja das Royale, das Schöne, das
doch. Es reizt ja auch sozusagen, aber es stimmt schon sozusagen, wenn man nicht genau weiß, was da drinnen passiert. Und dann hat man diese Treppen und die Portiersloge und die Kasse ist so weit oben. Also das kann man für Besucher sicherlich attraktiver gestalten. Da haben Sie sicherlich Unrecht.
Ja. Also einen schönen Eingang gibt es ja nicht. Aber... Ich glaube, da scheiden sich jetzt die Geister. Ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, oder? Wo wir die Diskussion beenden. Gut. Herzlichen Dank, Frau Dr. Riedler.
Gerne.
Ich hoffe, Sie haben jetzt doch ein paar Ideen oder Input oder Anregungen vom Ritter über Offenlegung der Werte und so weiter mitnehmen können. Herzlichen Dank nochmal. Ich glaube, das ist nochmal ein Applaus wert. Wir haben sehr viel
gesagt.
Ich darf vielleicht nur kurz die Zeit in Anspruch nehmen und die nächsten Veranstaltungen ankündigen. Nächste Woche am Montag, den 26. Mai um 19:30 Uhr unter dem Titel Wachstumswahn, was uns in die Krise führt und wie wir wieder herauskommen. Christine Axis ist eine Autorin, Publizistin, Expertin für nachhaltige Entwicklung und Friedrich Hinterberger, er ist Volkswirt, Experte für ökologische Ökonomie. Und am nächsten Tag, am 27. Mai um 18 Uhr, erwartet uns Relativmodulation und Plastizität, wo sich Körper, Politik und Widerstand begegnen, mit Marie-Louise Angerer, Professorin für Medien- und Kulturwissenschaft an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Diese Veranstaltung findet aber in Audimax in der Kunstuniversität Linz statt, lese ich da gerade. Wenn Sie noch Informationen zum Programm des Kepler Salons wollen, die können Sie entweder zugesandt bekommen, also entweder ein postalisches Qualitätsprogramm oder einen 14-tägigen Newsletter, da kann man sich jederzeit da hinten beim Gästebuch eintragen. Herzlichen Dank noch einmal, schönen Abend, schön, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal. Danke.